SWR 2 Forum.
Angst vor dem Corona-Herbst, geht es wirklich ohne Impfpflicht? Das ist die Frage heute in diesem SWR 2 Forum. Am Mikrofon Gregor Papsch. Deutschland steht vor einem zweiten Corona-Herbst und die Frage ist ja nicht ob, sondern mit welcher Wucht die vierte Welle uns trifft. Morgen beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Ohne Einschränkungen wird es nicht gehen, das hat das Bundesgesundheitsministerium schon klar gemacht. Ganz oben auf der Agenda, wie umgehen mit denjenigen, die sich impfen lassen könnten, es aber nicht tun wollen. Sollen die ihre Schnelltests selbst bezahlen, weil sie sich unsolidarisch verhalten? Kommt sie am Ende also doch die Impfpflicht, womöglich durch die Hintertür? Aber auf welcher Grundlage soll das beschlossen werden, wenn allein der Inzidenzwert als Kriterium zunehmend hinterfragt wird und wenn doch immer mehr Menschen den zweifachen Peaks bereits erhalten haben? Darüber diskutieren wir heute. Ich begrüße Professor Dr. Wolfram Henn. Er ist Medizinethiker an der Universität des Saarlandes und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Henrike Rosbach arbeitet für die Süddeutsche Zeitung im Parlamentsbüro in Berlin und bei mir ist Professor Dr. Bodo Plachter, Virologe an der Universitätsmedizin in Mainz. Herr Plachter, am Beginn, wie immer, die Einschätzung des Virologen. Was erwartet uns in diesem Herbst? Wie sehr müssen wir uns vor der vierten Welle sorgen?
Naja, wir werden auf jeden Fall eine vierte Welle sehen. Das ist erwartbar natürlich einmal dadurch, dass wir eben entsprechend diese neuen Varianten haben und zum anderen eben, weil es im Herbst naturgemäß immer zunehmend eben solche respiratorischen Infektionen gibt. Da ist Corona auch keine Ausnahme. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen eben diese Welle noch für uns haben wird. Und das ist ja, glaube ich, das Thema der Sendung, das wir dann entsprechend diskutieren können.
Genau, die bundesweite Inzidenz, sie steigt. Heute liegt sie am heutigen Montag bei gut 23. Aber gleichzeitig verliert das Impftempo immer mehr an Fahrt. Ich glaube, auch von der Herdenimmunität, das ist zumindest mein Eindruck, spricht eigentlich niemand mehr. Wie sehr beunruhigt Sie das?
Naja, auch das war so ein bisschen erwartbar. Das ist bei Impfungen eigentlich immer so, dass dann irgendwann das Ganze nachlässt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem jetzt versucht, noch mehr Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen, weil die Impfung eben tatsächlich auch die einzige Möglichkeit ist, überhaupt aus dieser Pandemie rauszukommen.
Frau Rosbach, als Journalistin in Berlin nah dran, also an den politischen Entscheidern, wie ist Ihr Bauchgefühl? Kriegt die Politik die vierte Welle in den Griff? Sind wir besser vorbereitet als im vergangenen Herbst?
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass nach wie vor doch auf sehr, sehr ähnliche Instrumente auch gesetzt wird und dass zum Beispiel die Vorbereitung im Schul- und Kita-Bereich nicht unbedingt da ist, wo sie sein könnte und dass angesichts des sinkenden Impftempos die Bundesregierung jetzt das Gefühl hat, wahrscheinlich wieder zurückgreifen zu müssen auf die altbekannten Mittel, obwohl die Situation durch die Impfung ja eigentlich eine andere ist. Und ja, also das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie gut sich das dann auch alles noch durchsetzen lässt angesichts der veränderten Rahmenbedingungen.
Mhm. Der Medizinethiker in der Runde, Herr Henn. Handelt, wer sich in diesen Tagen nicht impfen lässt, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, nur fahrlässig oder schon unsolidarisch?
Er handelt zunächst einmal unvernünftig, denn auch ohne Blick auf andere Menschen ist die Impfung ja zum Selbstschutz etwas Vernünftiges. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet aber auch andere, insbesondere Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder die so alt sind, dass die Impfung nicht mehr optimal wirkt. Da sind wir also schon in einer Doppelverantwortung drin.
Sie haben kürzlich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auch in Deutschland gefordert. Bleiben Sie mit Blick auf den Herbst dabei?
Ich bleibe sehr dabei, wobei wir eben sehr scharf trennen müssen zwischen einer Impfpflicht für Menschen, die in einer selbstgewählten spezifischen Verantwortung sind und der von der Politik ja von Anfang an abgeräumten allgemeinen Impfpflicht. Aber da setze ich sehr stark und ich glaube, da spürt man so einen Stimmungsumschwung unter den bereits Geimpften auf den sozialen Druck in den privaten Beziehungen der Menschen zueinander.
Ganz kurz, wir reden natürlich nachher ausführlich drüber. Was meinen die beiden anderen, Frau Rosbach? Impfpflicht, ja oder nein? Was meinen Sie?
Also eine Impfpflicht, glaube ich, wird nicht kommen. Das wäre politisch quasi, könnte man das, glaube ich, nicht überleben als Bundespolitiker, da das immer ausgeschlossen worden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Leben für Ungeimpfte ziemlich unbequem wird und das würde ich persönlich auch für richtig halten.
Ich glaube, dass Impfpflichten immer sehr, sehr kritisch hinterfragt werden müssen. Denn meistens hat das genau den gegenteiligen Effekt, dass man eher dann das Ganze ablehnt, dass auch viele, die sich unsicher sind, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, dann auch sich eben nicht für die Impfung entscheiden. Aber ich glaube, man sollte das sehr vorsichtig betrachten. Ich stimme Herrn Hennen vollkommen zu. In bestimmten Bereichen, auch in Klinikbereichen natürlich, sollte man darauf achten, dass Menschen geimpft sind, wenn sie an Patienten ran müssen, wenn insbesondere kritische Patienten behandelt werden müssen. Dann ist es eigentlich eine Voraussetzung, dass man überhaupt arbeitet, dass man sich impfen lässt.
So, dann schauen wir uns die Situation auch wieder zunächst mal aus virologischer Sicht genauer an. Auf der einen Seite 54% der Deutschen doppelt geimpft, andererseits eben die Delta-Variante aggressiver, ansteckender. Jetzt ist bereits von neuen Varianten die Rede, die ziemlich sicher kommen werden. Jens Spahn sagt, ohne Gegenmaßnahmen haben wir in Deutschland im September Inzidenzen von 400, im Oktober vielleicht von 800. Herr Plachter, ist das realistisch?
Ja, so ein bisschen Déjà-vu, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Nur jetzt haben wir eine ganz andere Situation, ist ja schon angesprochen worden. Wir haben eine Impfung und viele sind geschützt auch gegen diese Delta-Variante. Das heißt, wir haben eine andere Situation und das wird ja sehr ausführlich jetzt auch schon diskutiert. Wir müssen von den Inzidenzen, von der reinen Bewertung der Inzidenz weg. Die Inzidenz bleibt wichtig, aber wir müssen eben gucken, wie sieht's in den Krankenhäusern aus, wie sieht's beim öffentlichen Gesundheitsdienst aus. Ich glaube, das muss jetzt viel, viel mehr berücksichtigt werden und dann sind natürlich so Zahlen wie 400 oder 800 eben nicht mehr so aufregend oder so besorgniserregend, wie sie denn noch im vergangenen Jahr waren.
Wie sehen die beiden anderen das? Frau Rosbach, wie sehr beunruhigen Sie solche Zahlen, die Jens Spahn nennt? Es sind auch andere Zahlen natürlich im Gespräch. Man hat dafür gerade überhaupt kein Gefühl, scheint mir. Ne? Also mal ist von 200 die Rede, 400, 800. Wie kommt Ihnen das vor?
Also ich finde es in Teilen unangebracht, jetzt mit solchen Zahlen zu hantieren, weil die Idee dahinter ist ja relativ durchsichtig. Man will eben sozusagen eine bedrohliche Kulisse aufbauen, vor der dann die politischen Entscheidungen, die zum Teil auch deshalb getroffen werden müssen, weil andere Vorkehrungen nicht hinreichend gut getroffen wurden, dann quasi als die einzig plausiblen erscheinen. Und dass jetzt mit solchen Zahlen hantiert wird, während aber längst die politische Debatte auch schon läuft, wie man zu einem neuen Parameter kommen kann, der sozusagen dem Geschehen gerechter wird, wenn wir eben eine gewisse Zahl geimpfter Menschen im Land haben, das finde ich ehrlich gesagt schwierig.
Vielleicht ganz kurz dazu, natürlich sollte die Inzidenz immer noch bleiben. Also wir müssen schon immer noch gucken, wie viele sich täglich infizieren. Das wird ein zusätzlicher Parameter bleiben, neben den anderen.
Aber Herr Hinn, das ist ja genau der Punkt, nicht? Es gibt offenbar eine große Verunsicherung. Da liegt die Inzidenz am heutigen Montag beim vergleichsweise harmlos klingenden Wert von rund 23. Aber man hat das Gefühl, eben die Maßstäbe brechen so ein bisschen weg. Die Bundesnotbremse gibt es nicht mehr. Und es wird eben diskutiert, ob die Inzidenz noch der richtige, alleinige Indikator für den Umgang mit Corona ist. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, da bin ich ganz bei Herrn Plachter. Das ist nur ein Wert, aber schon ein Stück weit zeitlich vorausweisender Orientierungswert. Wir müssen sicherlich von der Fokussierung oder von der breiten Betrachtung von solchen Gesamtwerten weg tiefer in die Risikogruppen reinschauen. Also ich sehe drei zentrale Felder, in die wir in den nächsten Monaten genauer reinschauen müssen. Inwieweit gibt es in den Pflegeeinrichtungen wieder vermehrt Ausbrüche? Was passiert tatsächlich in den Schulen? Ich fürchte, es wird zwar selten, aber dann eben doch dramatisch auch Fälle bei Kindern und Jugendlichen geben. Und was spielt sich unter der Oberfläche ab? Inwieweit kommen wir in großen Zahlen von Long-Covid, also in die chronischen Verläufe rein? Das müssen wir differenzierter betrachten. Aber am Ziel, möglichst viele Menschen geimpft zu bekommen, ändert das ja nichts.
Ich finde es aber schon bemerkenswert, dass jetzt, also mit Blick auf den Herbst und den Schulbeginn, wird jetzt nach einem neuen Indikator gesucht. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum das nicht schon passiert ist. Also einerseits stellt man eben diese hohen Inzidenzen in den Raum. Gleichzeitig sagt Spahn, 200 ist das neue 50. Ob das jetzt wirklich schon so eine richtige Grundlage hat, das weiß man aber trotzdem nicht. Vom RKI gibt es ja auch Modellierungen und Vorschläge, welche Parameter man mit einbeziehen soll. Aber man startet jetzt sozusagen in die nächste Corona-Saison mit einer großen Unsicherheit. Und ich verstehe das ehrlich gesagt immer nur bedingt, dass also zum Anfang der schwierigen Zeit weit, wenn man eben auf so respiratorische Erkrankungen schaut, da einfach noch so viel vage ist und unklar ist. Also ich denke, man hätte sich vielleicht schon früher überlegen können, welche Maßzahl sinnvoll ist und worauf man schaut und was so die Grenzwerte sind, die man im Blick haben möchte.
Hätte man sich das früher überlegen können?
Naja, der Punkt ist, eigentlich ist es klar, welche Parameter da wichtig sind. Mhm. Das eine ist natürlich immer die Überlastung des Gesundheitswesens und das war es ja von vornherein. Immer die Frage, können wir zum einen die Last der Erkrankten, also die Anzahl der Erkrankten noch versorgen und wie sieht es denn mit denen aus, die jetzt nicht Covid haben, aber trotzdem eben behandelt werden müssen. Und dieser Parameter, der wird ja jetzt erst relevant, aber da wir jetzt in die Phase kommen, wo sehr viele Menschen geimpft sind. Das heißt also, das ist von vornherein klar gewesen. Dieser Parameter wird jetzt eben wichtig. Der war vorher nicht wichtig, weil wir eben die Intensivstationen voll hatten. Und dazu natürlich, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen nachgeschleppt, muss man zugeben, eben die Frage, wie viele Menschen werden denn überhaupt im Krankenhaus aufgenommen, pro Zeiteinheit, pro Tag. All das ist jetzt klar, was man eigentlich anders mal gucken muss. Aber nochmal, die Inzidenzen sind natürlich immer das, was als erstes kommt, also die Menschen, die sich neu infizieren. Das heißt, das muss im Blick bleiben. Aber im Prinzip sind eigentlich die Parameter jetzt ziemlich klar.
Herr Henn, zur Impfsituation. Aktuell werden in Deutschland so wenige Menschen geimpft wie im April, habe ich gelesen, als der Impfstoff noch knapp war. Jetzt bleiben die Dosen liegen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Das ist ein Sättigungseffekt. Das kennen wir auch von Masernimpfungen hier, eigentlich von allen Impfungen, dass es unter den Menschen, die noch nicht eine empfohlene Impfung bekommen haben, welche gibt, die, sagen wir mal, träge, nachlässig sind, vielleicht nicht so das Bedrohungsempfinden haben. Den Leuten kann man mit positiven Anreizen und Aufklärung noch nachkommen. Da sehe ich durchaus noch Luft drin. Und eine kleine Restpopulation von Ideologen, die kriegt man also mit gar keinen positiven Maßnahmen. Und da stellt sich eben die Frage, wie man mit den wenigen umgeht. Und sicherlich, die Politik hat von Anfang an eine allgemeine Impfpflicht abgeräumt und davon kommt sie nicht runter. Damit würde sie ihre Glaubwürdigkeit verspielen.
Jetzt kommt einem das natürlich komisch vor, Frau Rosbach, nicht? Also ausgerechnet in diesen Wochen, wenn man doch eigentlich weiß, eine Impfung bietet auch einen hohen Schutz vor der aggressiveren Variante und trotzdem nimmt die Impfbereitschaft immer mehr ab. Warum?
Naja, also wenn Menschen immer rein rational handeln würden, dann würden eine ganze Menge anderer Situationen, die man so besichtigen kann in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft eben auch nicht passieren. Aber es gab ja am Anfang natürlich einen großen Run. Alle, die sich impfen lassen wollten, wollten das auch ganz dringend. Dann wurde ja sogar dieser Abstand zur Zweitimpfung mit Blick auf die Ferien noch ein bisschen flexibilisiert, was das dafür viele dann noch attraktiv gemacht hat, wenn man dann geimpft in den Urlaub fahren kann. Aber es gibt eben dann die Bequemen, denen das irgendwie alles zu viel ist, die jetzt irgendwie diese Sache mit den Impfzentren und dem Registrieren und ach, da muss man so lange warten, ich warte erst mal ab. Dann gibt es vielleicht die Vorsichtigen, die sagen, ach, na ja, im Moment sind die Inzidenzen niedrig, da kann mir nicht so viel passieren, da kann ich es noch ein bisschen rauszögern. Und das stimmt schon, die kann man wahrscheinlich mit Lockangeboten oder mit wirklich, dass man die Impfung quasi zu ihnen bringt, dass sie nicht mehr sehr viel machen müssen, als kurz das Haus zu verlassen, die kriegt man da wahrscheinlich überzeugt oder hoffentlich, ja. Aber es bleibt ein Rest und da ist die Frage, wie groß der ist, der Rest der hartnäckigen Impfverweigerer. Denn wir müssen ja noch die dazuzählen, die nicht geimpft werden können. Und dann kommt man eben schon auf eine Gruppe, die womöglich am Ende zu groß sein wird für das, was wir eigentlich wollen.
Herr Plachter,
die Zahl derjenigen, die nicht geimpft werden können, aus medizinischen Gründen, wird in der Diskussion viel zu hoch eingeschätzt. Das sind wirklich sehr, sehr wenige. Ich sehe noch eine Gruppe in der Bevölkerung, für die ich echte Hoffnung habe. Das sind Skeptiker, die sich Sorgen machen, dass die mRNA- oder Vektorimpfstoffe, ich zitiere das jetzt mal, in die Gene gehen können. Können sie nicht, sage ich als gelernter Humangenetiker. Ich kenne keinen Virologen, keine Humangenetikerin, die sich nicht mit sowas impfen hat lassen. Aber es kommt in nächster Zeit ja eine neue Impfstoffklasse auf den Markt oder in die Versorgung hinein, die reinen Proteinimpfstoffe, die eben keine Nukleinsäuren enthalten. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass es doch eine Gruppe unter den nicht ganz fachlich vorgebildeten, aber doch ein bisschen angelesenen Skeptikern gibt, die sich dann davon überzeugen lassen, dass wir hier einen ganz konventionellen neuen Impfstoff haben, der eben diese gefühlte Gefahr nicht mehr mit sich bringt. Und vielleicht kriegt man da auch noch einige ins Boot mit rein.
Anderer Punkt, Herr Plachter, Stichwort Impfdurchbrüche. Auch doppelt Geimpfte sind vor der Delta-Variante nicht sicher. Das sehen wir nicht nur in Israel. Da müssen wir uns vielleicht kurz aufklären als Virologe. Wie konkret ist diese Gefahr hier auch in Deutschland oder kann sie werden? Bisher sind ja nur einige sehr wenige Fälle gemeldet. Ich frage das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ist das jetzt für diejenigen, die ohnehin skeptisch sind, eher ein Impfanreiz oder vielleicht genau das Gegenteil, Motto, dann kann ich es ja auch gleich ganz lassen, mich zusätzlich einer möglichen Gefahr durch einen nicht ausreichend erprobten Impfstoff auszusetzen.
Ja, ich glaube, da muss man einfach jetzt nochmal genau differenzieren, was ein Impfdurchbruch eigentlich bedeutet. Mhm. Impfdurchbruch heißt einfach, ich bin geimpft und kann mich wieder infizieren. Es gibt mittlerweile einige Studien, die dann aber zeigen, dass diejenigen, die da auch einen Impfdurchbruch haben, in dem Sinne, dass sie sich wieder infizieren, dass die eben über alles ein sehr geringes Risiko einer schweren Infektion, einer schweren Erkrankung haben. Da gibt es Ausnahmen, natürlich wie immer im menschlichen Leben. Da gibt es natürlich einzelne Fälle, aber das Gros derjenigen, die geimpft sind, sind geschützt vor Krankheit. Und das ist ja das Ziel im Prinzip der Impfung für den Einzelnen, sich selber vor Krankheit zu schützen. Es gibt auch erste Studien, darauf hindeuten, dass die, die geimpft sind, sich infizieren, auch das Virus schlechter weitergeben. Aber natürlich ist es, und das war nicht ganz unerwartet, tatsächlich so, dass bei solchen Infektionen der Atemwege auch nach Impfung und auch nach durchgemachter Infektion unter Umständen man sich nochmal wieder leicht infizieren kann, aber das war eigentlich erwartbar. Ob das jetzt dann ein Anreiz für die ist, die sich noch nicht haben impfen lassen, ich glaube, da ist es wirklich wichtiger, wie Herrn ja auch schon gesagt hat und Frau Rosbach, ein niederschwelliges Angebot zu machen, meinetwegen mit Impfbussen aufs Dorf zu fahren oder eben, wenn es aufs Extreme geht, vom Supermarkt was aufzubauen, um eben dann diese Schwelle so niedrig wie möglich zu setzen, damit auch so viele Menschen wie möglich sich impfen lassen.
Gut, was können wir da jetzt also erwarten vom Bund-Länder-Treffen? Morgen versuchen wir es konkreter zu machen. Was sollte da jetzt passieren mit Impfskeptikern? Sie mit Bratwurstlocken, Impfpartys, Geldgeschenken, ein zusätzlicher Urlaubstag? Was war da jetzt nicht schon alles im Gespräch, Herr Hennen, oder?
Ja, das trifft natürlich so ein bisschen auch das Gerechtigkeitsgefühl, wenn jetzt Belohnungen gesetzt werden, dass die Leute, die vernünftig waren, die haben keine Bratwurst bekommen, um es mal so auf die nette Seite zu ziehen.
Aber die 50 Euro würden sie trotzdem bekommen, glaube ich, nachträglich, ne?
Ja, das wäre doch nur fair. Also ich glaube, dass wir mit solchen kleinen Anreizen, ich habe vor Monaten schon mal gesagt, dass vielleicht Arbeitgeber schlicht sagen sollten, wer geimpft wird, darf am nächsten Tag zu Hause bleiben, ohne Krankenschein, ohne Getue sozusagen. Also diese kleinen positiven Anreize, die fressen sicherlich kein Brot. Wobei natürlich starke positive Anreize für die Impfwilligen dann indirekt natürlich auch eine Art von Sanktion für die Impfunwilligen sind. Da müssen wir eine Balance finden. In eine Schikane der Ungeimpften dürfen wir nicht reinkommen. Aber wer nicht vernünftig sein will, der muss eben damit rechnen, dass andere Möglichkeiten bekommen, die er sich dann selber verbaut.
Also positive Anreize setzen oder negativ formuliert Bestrafungen festsetzen. Frau Rosbach, Sie haben kürzlich in einem Kommentar in der Süddeutschen gefordert, den Alltag für Impfmuffel, Zitat, maximal unbequem zu machen. Wie weit würden Sie denn gehen?
Also ich finde, zum Beispiel, ist es ja morgen, wird ja unter anderem darüber gesprochen, ob diese Selbsttest, also der Bürgertest, ob der jetzt dauerhaft noch kostenlos sein kann. Ich will nicht verhindern, dass es da auch Argumente dafür gibt. Also wie gesagt, auch Geimpfte können positiv sein, ohne es zu merken. Aber es sieht eher danach aus, als würde das kostenpflichtig werden. Und das finde ich zum Beispiel absolut richtig. Das kostet mehrere Milliarden. Und es gibt das Angebot einer sicheren und kostenlosen Impfung, die einen selbst schützt und mit der man andere schützt und mit der man Dinge tun können sollte, die eben vorher nicht möglich waren. Und ich finde es hochgradig unfair gegenüber Geimpften, wenn die sozusagen weiter so vielen Einschränkungen bis hin zu Grundrechtseinschränkungen unterliegen, weil eben es ist einfach so, von Ungeimpften, Getesteten geht ein größeres Infektionsrisiko aus als von Geimpften. Und das muss sich irgendwo niederschlagen und es muss sich auch lohnen, geimpft zu sein. Ich finde das nicht unfair, ich finde das fair. Also zum Beispiel kostenpflichtige Schnelltests kann ich mir vorstellen. Und man muss ja nicht so weit gehen, dass man, was jetzt auch schon ins Spiel gebracht worden ist, dass Ungeimpfte quasi gar nicht mehr ins Stadion dürfen, auch nicht getestet. Aber man kann zum Beispiel überlegen, dass man an der einen oder anderen Stelle PCR-Tests verlangt, die sicherer sind, die aber allerdings auch teurer und unbequemer sind.
Ja, vielleicht noch von meiner Seite. Man muss das ja auch perspektivisch sehen. Wir reden jetzt über den nächsten Winter, aber es ist ja durchaus so, es werden auch weiterhin Menschen sich nicht impfen lassen. Wollen wir dann wirklich perspektivisch nächstes, übernächstes Jahr alle diese Tests noch kostenfrei anbieten? Ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich leisten können, auch rein finanziell. Also ich denke, da muss irgendwann mal auch eine Linie gezogen werden. Da müssen wir uns überlegen, wann ist das wirklich noch sinnvoll und ja, das auf die Allgemeinkosten zu buchen und wann muss da die Eigenverantwortung des Einzelnen dann wieder greifen.
Es ist ja keine rein theoretische Diskussion, die wir da führen. Es geht ja in der Praxis auch schon los. Ich habe, glaube ich, gestern gelesen, und das ist ja immer sehr medienwirksam, der erste FC Köln als erster Bundesligist lässt in der nächsten Spielzeit nur noch Geimpfte ins Stadion. Das würde ja auch andere Bereiche betreffen, Bus, Kino, Bar, Flugzeug, das Restaurant.
Gastronomie, ja.
Ja, Gastronomie, ja. Ganz vorne.
Also es gibt doch ein Hotel in Garmisch-Partenkirchen, das jetzt schon sich darauf vorbereitet, nur noch Geimpfte ins Hotel zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich sehr schnell verstärken wird in der Wirtschaft. Und ich glaube, das ist jetzt auch rein betriebswirtschaftlich gerechnet für solche Anbieter ein Thema. Wenn Leute sich sicher fühlen können in ihrem Umfeld, dann ist das auch ein positives Argument. Also da wird es sicherlich einen ordentlichen Zug in der Privatwirtschaft geben. Das ist nicht Sache des Staates, aber hier ist das Hausrecht, ist die wirtschaftliche Gestaltungsfreiheit gegeben und man wird sich nicht wundern, dass ich das mit Sympathie auch sehe.
Also da gibt es ja ohnehin diese Debatte getestet und geimpft oder eben nur noch geimpft, also 2G oder 3G, wie Herr Spahn das ja auch in einem Papier, das er in Umlauf gebracht hat, formuliert hat. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, gibt es eine staatliche Regelung, die also sagt, Zugang ins Stadion, Zugang ins Restaurant bei bestimmten Konstellationen, also wir haben wieder starke Belastung der Intensivstationen und hohe Inzidenzen, dass dann der Staat beschließt, Restaurants nur noch geimpft und genesen, also nur noch 2G, oder ob das eben privatwirtschaftlich gemacht wird, dass eben ein Restaurantbesitzer sagt, also bei mir kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein, das andere ist mir zu riskant für meine Mitarbeiter, für meine Gäste. Das ist immer möglich. Darauf weist ja zum Beispiel auch die Bundesjustizministerin regelmäßig hin. Die sagt immer, es wird keine Impfpflicht geben, aber jeder kann nach vertragsfreiheitlichen Grundsätzen kann den Zugang zu seiner eigenen Einrichtung beschränken. Und ich glaube, das werden wir in der Tat sehen. Also das wird dann zu einem Verkaufsargument gemacht werden.
Ja, was Frau Rosbauer gerade gesagt hat, das ist Voraussetzung ist ja, dass wieder die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Im Augenblick sieht es danach ja nicht aus. Und dann ist natürlich die Frage, die geimpft sind und die im Restaurant sind, die sind ja geschützt. Und jeder, der da Zugang hat und nicht geimpft ist, der hat dann sein persönliches Risiko natürlich dadurch. Also das muss auch immer noch wieder betont werden. Wir haben natürlich auch für uns selber eine eigene persönliche Verantwortung. Und ich glaube, das muss wieder mehr in den Vordergrund kommen. Ja, wenn die Intensivstationen wieder überlastet sind, dann wird man wieder gegenregulieren müssen. Aber im Augenblick ist das eben nicht so. Und dann denke ich, muss jeder Einzelne für sich selber entscheiden, wenn er die Impfung nicht will, ob er das Risiko von Covid-19 wirklich eingehen möchte.
Ich finde aber, es gibt natürlich noch den Punkt derjenigen, die, also zum Beispiel die Kinder, die im Moment bis 12 ja noch nicht geimpft werden können.
Die und die Kinder kommen wir gleich noch.
Keine eindeutige Impfempfehlung gibt. Also jetzt nur so als Beispiel, die sind natürlich auch besser geschützt, wenn mehr Leute um sie herum sind, die geimpft sind und weniger, die sozusagen nur getestet sind. Weil nur getestet sind sie schon selber. Und insofern, es wird dann immer gesagt, wieso, wovor haben denn die Geimpften Angst, wenn wir ungeimpft ins Restaurant gehen, die sind doch geschützt. Aber es gibt eben auch Menschen in der Öffentlichkeit, die sind nicht geschützt und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil es eben nicht geht. Und ich finde, denen gegenüber gibt es dann schon noch eine ganz andere Verantwortungsebene.
Wir sprechen gleich noch über die Kinder und die Jugendlichen. Herr wollten noch was sagen.
Ich finde die Einengung der Problemsicht auf die Überlastung der Intensivstationen ein bisschen zu knapp. Es gibt ja auch, und ich denke da vor allem an die chronischen Verläufe, die doch mehr und mehr zum Thema werden, eben auch noch andere Formen von Belastung, also sozusagen auch chronische Belastung des Gesundheitswesens, die dann bis in Frühberentungen hinein auch in die Sozialsysteme einwirken. Das müssen wir mit in den Blick nehmen. Also nur zu sagen, solange die Intensivstationen nicht voll sind, können wir hier alles laufen lassen. Da wäre ich doch eher skeptisch.
Ja, nur die Argumentation greift halt ein bisschen kurz. Dann müsste ich aber auch sagen, auf der Autobahn darf eigentlich nur noch 100 gefahren werden. Denn auch da setzt man sich ein Risiko aus, das unter Umständen dann dazu führt, dass man langfristig belastet ist und das Gesundheitswesen dadurch belastet ist. Das heißt, ich brauche natürlich eine gewisse Eigenverantwortung schon auch irgendwo in dem Spiel, dass ich sage, okay, ich habe das Risiko. Klar, es ist dann natürlich ein allgemeines Problem unter Umständen für die Versorgung, aber primär natürlich für den einzelnen selber. Und da kann man, glaube ich, niemanden davor selber befreien, zu sagen, ich muss mich selber mal schützen.
Gut, Tempo 130 auf der Autobahn ist ja nun auch ein diskutiertes Thema. Ja, also ich glaube schon, dass der Staat berechtigt ist, einen gewissen Rahmen zu setzen, natürlich nicht alle individuellen Gestaltungsfreiheiten zu blockieren. Und da sind wir genau richtig mit dem Nein zur allgemeinen Impfpflicht, aber dem Ja dazu, dass nicht geimpft werden Wollende dann auch Konsequenzen spüren im Sinne, dass sich eben vor ihnen geschützt wird.
Hm. Aber warum sagt eigentlich der Staat, also die Bundesregierung, die Impfpflicht kommt nicht, und zwar kategorisch nicht? Herr Henn, welche Form der Impfpflicht können Sie sich denn vorstellen, die vielleicht sinnvoll wäre?
Also ob es wirklich klug war, vor anderthalb Jahren zum Zeitpunkt, als man noch gar nicht wusste, wie die Pandemie laufen wird, sich eine Waffe sozusagen aus der Hand zu nehmen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber Fakt ist, die Absage an die allgemeine Impfpflicht gilt und sie wird bleiben. Also müssen wir schauen, für wen als individuell begründete Maßnahme eine Impfpflicht dann Sinn macht. Und das sind aus meiner Sicht Menschen, die aus eigener freier Berufswahl spezifisch Kontakt mit Menschen haben, die nicht geimpft sein können. Kinder, die einen schwachen Immunschutz haben, alte Menschen, da sind wir in der Pflege, da sind wir in der ärztlichen Medizin, da sind wir im Bildungswesen, gerade in den Schulen, und da sind wir auch im öffentlichen Nahverkehr, Stichwort Taxifahrer, die Leute zur Dialyse beispielsweise fahren.
Aber das sind natürlich alles Bereiche, wo die Impfbereitschaft ohnehin sehr, sehr groß ist, oder?
Ja, 90% sind gut, aber 10% sind auch Menschen, die andere gefährden können, und die tragen eben eine spezifische Verantwortung, die über diejenige der Allgemeinbevölkerung hinausgeht.
Ja, das ist absolut richtig. Natürlich, soweit das rechtlich durchsetzbar ist, gibt es bestimmte Bereiche, sowohl im Krankenhaus, im Pflegebereich, wo man eigentlich sagen muss, die Menschen, die diesen Beruf gewählt haben, die haben eine gewisse Verantwortung und müssen dann auch entsprechend akzeptieren, dass sie verpflichtend eben sich impfen lassen.
Es gibt ja auch für eine allgemeine Impfpflicht, gibt es in Deutschland ja auch kein Vorbild sozusagen, aber für so eine spezifische Impfpflicht mit der Masernimpfung ja schon. Also dass sozusagen der Zugang zu Kita und Schule eben nur möglich ist für Kinder, die gegen Masern geimpft sind. Aber wenn man sich mal anschaut, wie lang diese Debatte auch gedauert hat und wie erbittert die auch politisch geführt wurde und wie schwierig das war, das am Ende dann tatsächlich durchzusetzen, und das bei einem ja nun wirklich schon in einer Weise erprobten Impfstoff, wo man ja sagen muss, das ist bei den Covid-Impfstoffen nicht der Fall, also nicht zahlenmäßig, es wurden sehr viele Menschen damit geimpft, aber Langzeitstudien gibt es natürlich zu der Covid-Impfung jetzt noch nicht in dem Maße, wie es das vielleicht bei Masern gibt. Also, und da ist es ja eben auch eingeführt worden, das heißt, man kann mit Sicherheit darüber nachdenken, dass bei bestimmten Berufen das verpflichtend gemacht wird und dass man eben ansonsten, ja, also je nachdem, ob das ein Beamtenverhältnis ist oder ein Angestelltenverhältnis, muss man dann halt andere Lösungen finden. Aber die Lösung kann natürlich nicht sein, dass dann der Lehrer sagt, ich lasse mich nicht impfen, deshalb gibt es bei mir nur Fernunterricht. Also das wäre natürlich dann absurd.
Wobei wir da auch noch in einem Problem sind, das aus meiner Sicht zu wenig beleuchtet ist, nämlich inwieweit die Menschen, die als beispielsweise Pflegebedürftige, die eine häusliche Pflege bekommen, dann konfrontiert sind mit Menschen in dieser beruflichen Verantwortung, inwieweit die fragen dürfen, ob die Schwester, die bei ihnen ins Haus kommt, auch geimpft ist. Und da habe ich schon verschiedentlich mir zugetragen bekommen, dass es da Situationen gibt, wo es heißt, ja, aus Datenschutzgründen sage ich ihnen nicht, ob ich geimpft bin, als die Schwester, die ins Haus kommt. Also da votiere ich auch für eine individuelle Auskunftspflicht gegenüber den Menschen, die eben hier in Behandlung sind.
Ja, dann sind wir beim Thema Schulen irgendwie, Frau Rosbach, ne? Also sollen jugendliche Kinder, die 12- bis 17-Jährigen, geimpft werden, auch wenn die Ständige Impfkommission, die STIKO, bei ihren Vorbehalten bleibt? Die Gesundheitsminister haben einmütig gesagt, ja. Eltern, Lehrer, Hausärzte sind skeptisch bis empört. auch weil viele Fragen offen sind, was den Schulalltag angeht. Ne?
Also ich denke, das ist eine sehr, sehr vertrackte Situation. Also Eltern sollen sonst ja auch immer auf die STIKO hören und ihre Kinder möglichst nach diesem Impfschema impfen lassen. Von Säugling bis dann eben Auffrischungsimpfungen und so weiter. Und jetzt auf einmal macht die Politik wirklich relativ unverhohlen deutlich, dass es ihr eigentlich lieber wäre, wenn die STIKO ihre Empfehlung anpassen würde und macht sozusagen das Impfen für Kinder und Jugendliche so omnipräsent und steht quasi mit dem Angebot vor der Tür der Eltern, wenn man es mal bildlich betrachtet. Und das finde ich schon schwierig. Natürlich ist das der einfachste Weg, das Impfen für einen sicheren Schulalltag. Und der sicherste, überhaupt auch aus der Pandemie raus, ist es der einzige. Ja. Aber die Politik hat meiner Meinung nach einfach keinen Plan B. Man hat immer gesagt, wir werden bald den Impfstoff für Kinder und Jugendliche haben, die Zulassung. Und dann hatte man die Zulassung, aber nicht die Empfehlung der STIKO. Und jetzt stehen Bund und Länder da. Und es steht eben nicht in jedem Klassenzimmer ein Luftfilter. Es ist eben nicht jedes Kind mit einem Laptop ausgestattet. Es ist nicht in jeder Schule das Pool-Testen sozusagen etabliert, was viel sicherer, viel effizienter und viel leichter durchzuführen ist. Und all diese Dinge, die gibt es halt nach wie vor nicht. Und das ist natürlich verständlich. Aus Sicht der Politik versucht man eine möglichst hohe Impfquote zwischen 12 und 17 hinzubekommen, weil das den Schulalltag natürlich absichert. Aber für Grundschüler ist das keine Alternative. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach allem, was Kinder und Jugendliche an Leid sozusagen erfahren haben, mittellangfristig und auch jetzt noch an Spätfolgen durch die ganzen Anti-Corona-Maßnahmen, finde ich es schon extrem unfair, das Ziel der Herdenimmunität jetzt sozusagen verstärkt auf deren Schultern auch noch abzuladen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es wird von der Impfpflicht oder Impfempfehlungen für Kinder und Jugendliche gesprochen, wobei die STIKO natürlich auch nicht sagt, dass Impfungen zu gefährlich seien, sondern sie rät ja nicht von den Impfungen ab, sondern sie empfiehlt sie nicht allgemein. Aber wir müssen viel mehr auf die Eltern gucken. Denn die können geimpft werden und hier sehe ich also ein sehr viel besser angehbares Problemfeld, dass die Eltern in die Verantwortung, natürlich die moralische Verantwortung genommen werden müssen, ihre Kinder zu schützen, die ja möglicherweise dann in der Schule mit chronisch kranken anderen Kindern zusammen sind. Also die Musik spielt ja, und da gebe ich Herrn Mertens von der STIKO recht, ja hauptsächlich in der Erwachsenenregion.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, es ist wichtig zu trennen. Wir sprechen immer von Kindern und Jugendlichen in einem Atemzug. Ich denke, man sollte wirklich trennen. Das sind die Jugendlichen zwischen 12 und 17, wo es sicherlich irgendwann auch eine Empfehlung von der STIKO geben wird, dann, wenn die Daten entsprechend vorliegen. Da hat man das Problem einfach, dass halt Nebenwirkungen aufgetreten sind, auch in dieser Altersgruppe, die jetzt erstmal genau angeguckt werden müssen. Und zum anderen haben wir natürlich die Grundschulkinder, also die Kinder bis 11 Jahre. Und da sehe ich ein gewisses Problem, wenn man jetzt fordert, dass die alle geimpft werden müssen, um diese berühmte Herdenimmunität, ein Begriff, den ich eigentlich so gar nicht mag, diese berühmte Herdenimmunität zu erreichen, obwohl sie, und das gibt es jetzt mittlerweile sehr viele Studien, in nur sehr großen Ausnahmefällen wirklich schwer oder überhaupt an Covid erkranken. Das heißt, das individuelle Risiko des Kindes, ein fünfjähriges Kind, hat ein individuelles geringes Risiko und soll sich eben dann eben impfen lassen, um eben quasi eine Immunität zu erreichen. Deswegen impfen lassen, weil jemand, der 30 Jahre alt ist, sich nicht impfen lässt. Und da sehe ich ein gewisses Problem, dass kann Herr Hens sicherlich besser beurteilen als ich, aber generell sehe ich da ein Problem, jetzt die Kinder so weit in den Vordergrund zu rücken. Es gibt Konzepte in den Schulen, Hygienekonzepte, die greifen können, die einen sicheren Schulbesuch möglich machen. Ich glaube, darauf sollte man zurückgreifen, bevor man jetzt darüber nachdenkt, jetzt alle Kinder ab 2 Jahren zu impfen, wobei man doch überhaupt keinen Impfstoff irgendwo in der Pipeline schon, aber noch nicht wirklich verfügbar hat.
Was weiß man denn Stand heute? Birgt es ein höheres medizinisches Risiko, Kinder mit, sag ich mal, BioNTech oder Moderna impfen zu lassen als Erwachsene?
Das weiß man noch nicht. Das ist noch nicht klar. Diese Studien laufen im Augenblick. Vor allen Dingen eben BioNTech und Pfizer hat ja so eine Studie im Augenblick in den USA laufen. Da wartet man natürlich drauf. Aber die Perspektive, das, was die Firmen sagen, ist, dass das möglicherweise dieses Jahr nicht mehr klappen wird mit Impfungen in dem Alter.
Und es ist ja auch so, der Hauptgrund? Aber erstmal ist eine Impfung sozusagen für den individuellen Schutz da. Und da muss natürlich dann das Risiko von einer Impfreaktion oder Impfnebenwirkung in einem guten Verhältnis stehen zu dem Risiko, das man trägt, wenn man an dieser Krankheit erkrankt. Und ganz offensichtlich ist das bei Kindern eben ein völlig anderes Risiko und völlig anders zu bewerten als bei Leuten über 60, über 70, über 50. Und das war ja auch bei der Entscheidung für AstraZeneca, dass das nicht mehr für Jüngere eingesetzt werden sollte, weil einfach das Risiko dieser Altersgruppe, schwer an Corona zu erkranken, auf einmal nicht in einem günstigen Verhältnis stand zu dem, eben diese Impfnebenwirkung zu bekommen, also diese Sinusvenenthrombose. Und ich finde, das ist hochgradig unfair, dass man bei den Kindern jetzt sozusagen das gesamtgesellschaftliche, in Anführungszeichen Herdenimmunität-Argument so stark gewichtet und das Individuelle, der individuelle Impfnutzen so stark in den Hintergrund tritt. Und das ist ja was wir die ganze Pandemie über schon beobachtet haben. Also das individuelle Risiko der Kinder spielte ja nie eine Rolle. Die Schulen waren als erstes zu, die Kindergärten auch, obwohl das individuelle Risiko der Kinder eben sehr gering war.
Verstehe ich Sie alle drei dann eigentlich richtig? Kinder zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht impfen? Jugendliche, ja okay, vielleicht ab 16, ab 15, wie auch immer, aber Kinder erstmal nicht?
Das ist ja eine perspektivische Frage, weil es eben zugelassene Impfstoffe für Kinder noch nicht gibt. Aber in der Tendenz ist es so, je jünger ein Kind ist, nach dem, was wir bislang wissen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes und desto höher müssen die medizinischen Argumente angesiedelt sein, dann eine Impfung hier zu befürworten. Wir tasten uns da auf der wissenschaftlichen Ebene ganz, ganz langsam, richtigerweise langsam, in die jüngeren Altersgruppen rein. Bei den Jugendlichen haben wir auf der ethischen oder auch rechtlichen Ebene ja die Tatsache, dass hier eine zumindest eingeschränkte eigene Einwilligungsfähigkeit besteht. Also ein 16-jähriger Junge oder Mädchen, die können ja durchaus auch für sich selber mit entscheiden, ob sie geimpft werden wollen oder nicht. Das ist bei den Kindern ja auch nicht der Fall, bei den kleineren Kindern.
Eine Frage noch, weil es jetzt eben ganz konkret wird, die Schulen wieder öffnen. Jetzt sagen Schulleitungen und Eltern, das wird auch ganz praktisch Folgen für den Schulalltag haben. Im schlimmsten Fall könnte das so aussehen, Geimpfte in den Präsenzunterricht, Ungeimpfte ins Homeschooling. Das würde übrigens ja auch Unis und Berufsschulen treffen. Sehen Sie diese Gefahr?
Nee. Nein. Weil es wirklich Möglichkeiten gibt, Schulbesuch sicher zu gestalten. Man kann natürlich mit den Testen arbeiten. Man kann, wenn wirklich die Inzidenz in einem Landkreis, in der Stadt hochgeht, dann kann man auch ganz schnell mal wieder die Masken hochnehmen und sagen, okay, jetzt tragen wir mal 14 Tage lang mal wieder die Masken im Unterricht, die sehr effizient wirken. Man kann natürlich auch die Luftfilter argumentativ einbringen, wobei ich da sehr kritisch gegenüberstehe, aber das ist eine andere Geschichte bezüglich der Wirksamkeit. Also wir haben aber trotzdem Möglichkeiten, Schule sicher zu gestalten und da muss nicht unbedingt jedes Kind geimpft sein und dieses Szenario, nur die geimpften Kinder dürfen in die Schule, ist meiner Ansicht nach komplett unsinnig und man hat den Kindern sowieso so viel zugemutet, dass sie zu Hause bleiben mussten. Die haben zum Teil ein Zehntel ihres Lebens zu Hause verbracht, ohne mit Kindern anderen zu spielen oder in die Schule zu gehen. Und das darf so nicht wieder passieren.
Es könnte natürlich sein, dass es Eltern gibt, die so argumentieren.
Ja gut, aber der Punkt ist einfach, wenn kein Risiko da ist, und auch da ist es, glaube ich, wichtig, Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn da kein Risiko da ist, auch das individuelle Risiko des Kindes ist ja gering. Wie gesagt, die Schule, und das hat sich schon während der Phase, wo relativ hohe Inzidenzen bestanden, gezeigt, man kann Schule sicher gestalten und dann muss man natürlich Überzeugungsarbeit leisten, das ist ganz klar.
Gut, wobei man natürlich dann ein bisschen vorsichtig sein muss, Herr Flachter, ich gebe Ihnen recht, dass die Lüftungsmaßnahmen nur einer von vielen Bausteinen sind. Diese Möglichkeit darf natürlich jetzt auch nicht zum Ausweichschauplatz gemacht werden für eine Impfverweigerung, wenn es dann heißt, ja, da gibt ja Lüftung in der Schule, also brauchen wir uns als Eltern nicht impfen zu lassen. Kann es natürlich nicht gehen.
Nee, ich habe nur von den Kindern gesprochen, von den Eltern nicht. Das ist natürlich richtig. Und nochmal, das ist ja ein sicherer Bereich auch in der Schule. Und es ist ganz klar, die meisten Infektionen passieren zu Hause. Das heißt mit anderen Worten, natürlich ist nach wie vor wichtig, dass zu Hause ein sicherer Bereich geschaffen wird. Und da sind die Eltern einfach gefordert.
Genau.
Sie hören das SWR2-Forum. Angst vor dem Corona-Herbst, geht es wirklich ohne Impfpflicht? Mit dem Medizinethiker Wolfram Henn, der Journalistin Henrike Rosbach und dem Virologen Bodo Plachter. So, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten. Wenn wir vielleicht nochmal auf die nächsten Monate schauen, vielleicht darüber hinaus, was können, was werden Bund und Länder morgen da entscheiden, wenn die Impfpflicht nicht kommt, was die Bundesregierung kategorisch ausschließt. Übrigens anders als einige Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zum Beispiel, anders auch als gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die sich eine Impfpflicht durchaus vorstellen könnte. Aber was bleibt an Spielraum, Abstand halten, Masken, Hygieneregeln? Müssen wir uns dran gewöhnen, vielleicht auf nicht absehbare Zeit? Das Bundesgesundheitsministerium spricht vorläufig, ja schon vom Frühjahr 2022.
Ja, na, das wird man sehen, was morgen wirklich diskutiert, was dann übrig bleibt von der Schalte oder aus der Schalte heraus. Aber ist klar, wir müssen nach wie vor, wir sind immer noch in der Pandemie drin. Wenn man es vielleicht mit dem Fußballspiel vergleicht, sind wir vielleicht in der 70. Minute oder so. Das heißt, wir müssen natürlich, denke ich, immer noch die ganzen Maßnahmen berücksichtigen, aber jetzt natürlich in einer deutlich entspannteren Art und Weise. Wir wissen jetzt, wie wir uns schützen können, wie wir uns schützen müssen. Und ich denke, es wird ein Stück weit jetzt immer mehr in die Eigenverantwortung übergehen müssen, was wir tun. Wir fordern immer staatliche Vorgaben, aber wir wissen eigentlich selber, wo das Problem liegt und wie wir uns schützen können. Und ich glaube, das muss man etwas mehr jetzt in den Vordergrund rücken.
Jetzt heißt es eben, Schutzmaßnahmen könnten aufgrund der fortgeschrittenen Impfquote, auch der bislang gewonnenen Erfahrungen in Zukunft immer moderater ausfallen als im vergangenen Herbst und Winter. Kann man sich da sicher sein, Herr Henn?
Sicher kann man sich nicht sein. Es ist ja denkbar, dass es neue Mutanten gibt, die sogar Impfschutz kompromittieren. Das müssen wir offen lassen. Also solche Vorfestlegungen sind immer ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube, dass sich der Schauplatz der Impfpflichtdiskussion vom staatlichen auf das Private, auf das Moralische sozusagen verlegen wird. Man spürt schon eine gewisse Genervtheit der Geimpften gegenüber den Ungeimpften, die eben die Entfaltung der Freiheit zumindest mal verzögern. Und ich glaube, da wird sich einiges abspielen. Das Leben für die Ungeimpften wird auf der privaten Ebene ungemütlicher werden. Und der erste FC Köln ist sicherlich jetzt nur ein allererster Maßpunkt, von dem so eine Entwicklung dann sich auch weiter ausdehnen wird. Es wird ungemütlicher werden für die Ungeimpften. Und das ist auch nichts Ungerechtes, weil hier ja keine Klassengesellschaft geschaffen wird. Das ist ja so ein Begriff, der da auch schon in die Rede gekommen ist. Denn aus der benachteiligten Gruppe kann man sich ja durch eine kostenlose, leichte und sichere Maßnahme, die noch dazu den Selbstschutz dient, ja leicht herausziehen.
Sehen Sie das auch so, Frau Rosbach? Der Staat zieht sich langfristig raus, sage ich mal ein bisschen vereinfacht, gibt Verantwortung zunehmend ans Private ab. Das erleben wir übrigens gerade in Großbritannien, ne? Also da sind ja im Grunde genommen alle Schutzmaßnahmen fallen gelassen worden. Die Politik appelliert nur noch ans Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung und nach dem Motto, schaut mal, wie ihr damit umgeht.
Also ich kann das ehrlich gesagt in Deutschland noch nicht sehen. Also wenn ich mir anschaue, was Herr Spahn, der Gesundheitsminister, vor einigen Tagen an den Bundestag und die Länder verschickt hat mit der Überschrift sicher durch den Herbst. Da war davon die Rede, dass bestimmte Vorgaben, also zum Beispiel ins Restaurant nur noch getestet, geimpft, genesen, inzidenzunabhängig schon ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach gelten sollen. Da war die Rede von 2G statt 3G, also Ungeimpfte sollten dann gar nicht mehr an bestimmten gesellschaftlichen Bereichen teilnehmen können und eben Maskenpflicht auch inzidenzunabhängig und wahrscheinlich bis Frühjahr 2022. Also den Rückzug des Staates kann ich da jetzt nicht erkennen. Das birgt aber natürlich eine gewisse Gefahr, dieser deutsche Weg. Denn irgendwann wird aus dieser Pandemie sozusagen eine Endemie werden. Dann wird das eine endemische Krankheit sein, die einfach immer wieder saisonal auftritt. Und die Frage ist einfach, wann ist man in diesem Stadium und wie schafft man den Weg dahin und ist man da rechtzeitig dabei, das zu erkennen und dann eben auch entsprechende politische Schlussfolgerungen zu ziehen, höhere Inzidenzen zuzulassen, was gleichzeitig aber bedeutet, auch wenn da nicht drüber gesprochen wird, dass man die Nachverfolgung aufgibt, weil natürlich können die Gesundheitsämter auch, wenn es nicht so viele schwere Verläufe gibt, aber eine 800er Inzidenz können die halt nicht lückenlos nachverfolgen. So, und diese Entscheidungen müssen getroffen werden und sie müssen bald getroffen werden. Und ich bin wirklich zum Teil sehr irritiert, wie wenig da eben dann auch aus der Politik bislang kommt. Wir haben ja noch nicht mal einen neuen Indikator.
So, Schlussfrage vielleicht in die Runde. Ganz gleich, welche Maßnahmen jetzt morgen beschlossen werden, wird das solidarische Miteinander darunter leiden, gesellschaftliche Spaltungen vertiefen? Was meinen Sie, Herr Plachter?
Ja, das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, wir werden so langsam aus dieser Pandemie rauskommen und dann wird sich auch vieles normalisieren. Und wir werden in einen Bereich kommen, wo es dann einfach heißt, jeder, der sich schützen möchte, kann sich schützen und jeder, der schützen möchte, ist geschützt und alle anderen tragen ein individuelles Risiko. Ob das dann zu einer Spaltung führt, ich weiß es nicht. Das ist dann, glaube ich, eher dann ein Normalzustand, ähnlich wie bei der Grippe, wo sich jeder auch schützen kann und der sich nicht schützen möchte, der trägt halt das Risiko.
Ja, ich sehe auch eine Spaltung der Gesellschaft nicht auf uns zukommen. Wenn wirklich nur eine kleine Minderheit da nicht geimpft ist, dann wird das eben eine Randgruppe sein und nicht mehr eine gefühlte Spaltung der Gesamtgesellschaft vorliegen. Aber gewisse Konflikte werden einfach bleiben.
Angst vor dem Corona-Herbst. Geht es wirklich ohne Impfpflicht? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mit der Journalistin Henrike Roschbach von der Süddeutschen Zeitung, dem Mainzer Virologen Bodo Plachter und dem Medizinethiker Wolfram Henn von der Universität des Saarlandes. Herzlichen Dank in die Runde. Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.